Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast zur Langlebigkeit. Unserem gemeinsamen Weg, möglichst die besten und auch die längsten 100 Jahre plus zu erleben. Und diese Podcast-Folge, die widme ich einem Organ, das von den meisten von uns echt vernachlässigt wird. Genau, unsere Füße. 4 von 5 Deutschen tragen das falsche Schuhwerk. Und jeder dritte von uns hat nach einem längeren Fußmarsch oder nach längerem Stehen echte Schmerzen an den Füßen. So auch ich, als ich auf dem Jakobsweg unterwegs war. Und das war ja nicht nur das Thema Blasen, sondern das Brennen an den Fußsohlen, das richtige Schmerzempfinden an den Fersen oder irgendwelches Zwick und Zwack an den Zehen. Und ich bin fündig geworden nach einer Fußexpertin, und zwar an der Universität Hamburg. Und mit ihr bin ich nicht nur das ganze Konvolut an Schuhwerken durchgegangen, sondern auch das, was in der Wissenschaft schon wirklich evidenzbasiert nachgewiesen ist, was unserer Fußgesundheit wirklich gut tut. Und ja, ein witziges Bonbon hat sie auch mitgebracht, das verrate ich schon mal vorab. Ihre Schwiegermutter sagt nämlich, also, Autofahren muss man mit jedem Schuh können. Also, wir hören mal rein. Ich freue mich auf Sie, Frau Professor Dr. Astrid Zech.
Ja, schön, dass ich da bin.
Nach der Sommerpause klappt es jetzt mit unserem Gespräch. Es geht um ein ganz essentielles Thema, weil wir hier in dem Podcast oftmals 100 plus Tipps von den Experten erhalten, uns möglichst viel und täglich zu bewegen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie bewegen, dass uns die Füße möglichst lange tragen, auch bis in die 100 plus rein. Und das ist genau das Thema, was ich heute mit Ihnen erkunden möchte. Sie haben Sportwissenschaften studiert in Verbindung mit Psychologie und Pädagogik. Insofern erhoffe ich mir viele Tipps, wie wir auch ins Machen kommen können von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Sie zurzeit an der Universität Hamburg wieder erforschen, davor in Jena und in Erlangen. Also Sie haben sich mit den Fokusthemen Sport im Alter, aber auch Leistungssport und wahrscheinlich Rehabilitation genauso beschäftigt, wie auch schon mit den Kinderfüßen, nämlich zu erforschen, inwieweit Barfußlaufen uns eigentlich auch bis ins hohe Alter helfen kann. Insofern ganz viele Fragen, die ich an Sie habe. Vorab eine persönliche an Sie. Haben Sie denn so eine tägliche Fußroutine, um möglichst lange gut laufen zu können?
Also eine Fußroutine direkt nicht. Also Fußpflege macht ja jeder irgendwie plus minus im Alltag. Aber ansonsten laufe ich natürlich im freizeitorientierten Bereich, also mehrmals pro Woche um die Alster. Plus minus Weg, meistens sind das so 10-11 Kilometer. Also das mache ich schon, aber das würde ich jetzt nicht gerade als Fußroutine bezeichnen, sondern als Bewegungsroutine, die gesundheitsorientiert ist.
Ja. Die meisten von uns kümmern sich ja erst dann um die Füße, also unserem untersten Bereich des Körpers, wenn was an den Zehen ist, wenn die Fußgelenke nicht mehr so wollen, wenn ich die Ferse spüre oder die Fußsohle brennt. Dabei habe ich jetzt gelesen, dass unsere Füße pro Gramm Muskel 150 Sensoren enthalten, also mehr als viele andere Körperteile. Was können Sie uns da aus der Wissenschaft berichten? Was ist das Wichtige an dem Fuß und was bringt den Fuß ja in der Achse zum, ich weiß gar nicht, gibt es eine Fuß-Gehirn-Achse? Was passiert da alles?
Nein, also natürlich wollen die Osteopathen sagen, natürlich gibt es das, aber grundsätzlich sind die Füße natürlich ein wichtiger Teil des Körpers, die das ganze Körpergewicht tragen. Und das täglich bei allen Belastungen. Und wenn wir zum Beispiel laufen oder springen, dann landen wir natürlich auch mit einem Mehrfachen des Körpergewichts und dann müssen die Füße das auch abfangen als allererstes. Und die Füße an sich, man unterscheidet immer das Sprunggelenk und das Fußgelenk. Und das Fußgelenk hat natürlich viele kleine Fußknöchelchen, die miteinander arbeiten müssen. Wir haben die Metatarsalstrukturen, die dann auch bei der Abrollbewegung alles abfangen müssen. Und dann darüber haben wir das Sprunggelenk. Das Sprunggelenk ist ein zweidimensionales Gelenk. Und das kann dann natürlich viel von der Balancekontrolle mit abfangen und ist dann auch gerne mal das Gelenk, was umknickt. Also wir haben eine Lebensprävalenz von Sprunggelenkdistorsionen, die bei 80% liegen. Also das heißt, 80% aller Personen haben irgendwann mal in ihrem Leben eine Sprunggelenkdistorsion. Ne? Also wir müssen halt auch viel Kräfte abfangen. Und genau, also insofern sind die Füße schon mit eins der wichtigsten Organe, die wir haben. Wenn wir sie nicht hätten, könnten wir nicht laufen, nicht stehen, nicht springen, viele Alltagsaktivitäten nicht ausführen, aber wir vernachlässigen sie auch gerne, weil sie natürlich am weitesten von unserem visuellen System entfernt sind und insofern auch nicht immer präsent sind, ne?
Was ist denn der Bereich am Fuß, der wissenschaftlich, sag ich mal, schon am weitesten erforscht ist? Kann man da was sagen?
Das ist schwer. Also das ist eigentlich, geht es von vorn, also von den Zehen bis zur Ferse. Ich würde sagen, es ist alles gleichermaßen erforscht. Es gibt natürlich erstmal die Fußdeformitäten, wobei es keine echten Deformitäten sind, sondern Fußstrukturen. Wir haben vielleicht eher ein höheres Fußgewölbe oder ein flacheres Fußgewölbe. Wir haben vielleicht einen Fuß, der mehr nach innen geknickt ist, einen Fuß, der mehr nach außen gewölbt ist. Das kann alles in einem gewissen Normalbereich liegen. Es kann aber auch in einem pathologischen Bereich liegen, wo man dann schon davon spricht, dass es langfristig Schäden geben wird und dann wird da auch eine Korrektur vorgenommen. Das kann operativ sein, das kann mit Fußeinlagen sein, das kann durch Trainingsmaßnahmen sein. Also da gibt es viele Optionen, die da greifen. Aber dann haben wir jetzt unabhängig davon vom Fußgewölbe noch die Zehen, da haben wir natürlich die Halluxstrukturen. Der Halluxwinkel ist der Winkel des Großzehs, der gerne mal auch nach innen geneigt ist und das finden wir häufig auch in Abhängigkeit natürlich von Schuhen. Ja, wenn wir gerade so auch enge Schuhe tragen, High Heels, die wir vorne eng werden, dann entwickelt man schon häufiger auch einen engeren Halluxwinkel und auch das kann natürlich irgendwann, wenn es pathologisch wird, operiert werden. Ne? Das ist genauso gut untersucht wie Metatarsalfrakturen. Metatarsalfrakturen treten häufig bei größeren Belastungen auf. Also Tänzer zum Beispiel haben häufig eine Metatarsal.
Die auch springen müssen oder hat das?
Springen müssen, abfangen müssen und viel auch auf der Spitze tanzen müssen. Das kann dann auch mit dazu führen. Und dann gibt es, wie gesagt, auch ja, Fersensporen oder irgendwas. Das ist alles gleichermaßen gut untersucht und dann geht es bis zum Sprunggelenk.
Also es gibt schon viele Möglichkeiten, da auch dann über die Diagnose in die Therapie zu gehen. Ich glaube, das Einfachste, was viele, also ich kenne es von meiner Kindheit, ich hatte auch lange Einlagen. Habe jetzt gelernt, ich habe Plattfüße, muss vielleicht auch wieder darauf zurückkommen. Sie haben ja das Thema Barfußlaufen mit Kindern auch in Ihrem wissenschaftlichen Schwerpunkt. Was können wir denn vom Barfußlaufen lernen?
Also grundsätzlich, das Barfußlaufen ist eigentlich unser natürliches Laufen. Ja. Die Menschen wurden geboren oder ursprünglich in der Evolution waren sie dafür gemacht, oder die Füße auch, dass wir barfuß laufen. Das können wir natürlich nicht aufgrund der Wetterbedingungen und der, ja, jetzt sagen wir Asphaltbedingungen, aber früher gab es dann auch steiniges Gelände und da musste man sich schützen. Ne? Und Schuhe wurden ursprünglich dann auch entwickelt, um den Schuh zu schützen, gar nicht um besser zu laufen oder irgendwas zu unterstützen oder zu dämpfen, sondern sie wurden einfach für den Schutz des Fußes entwickelt, dass die Witterungsbedingungen da nicht viel anhaben können. Und irgendwann ist man natürlich darauf gekommen, dass Schuhe auch ein Accessoire sind, was gut aussehen kann, muss nicht immer ungesund sein oder dass Schuhe dann gerade beim Laufsport natürlich auch gewisse Dämpfungseigenschaften mitbringen können. Wir müssen es nicht nutzen, aber es kann durchaus auch gewisse Vorteile haben, es kann aber auch Nachteile haben. Und wenn wir jetzt aufwachsen in gerade in den westlichen Ländern, dann lernen wir schnell, uns an Schuhe zu gewöhnen. Ja, die Kinder stehen und eigentlich haben wir die ersten Lauflernschuhe auch. Und so habituieren wir uns über die Lebensspanne an die Schuhe. Und verlernen auch ein bisschen das Barfußlaufen, die Vertikalbelastung und Sobald dann wir als gewohnte Schuhläufer wechseln zum Barfußlaufen, haben wir dann eher auch eine Vorsichtsmaßnahme, eine vorsichtige Strategie. Wir versuchen dann nicht zu sehr mit der Ferse aufzusetzen, weil wir Angst haben vor den Vertikalkräften. Versuchen mehr auch mit dem Vorfuß dann zu landen, gerade wenn wir schneller laufen. Während die Kinder gerade oder auch die Erwachsenen dann, die barfuß aufwachsen, doch eher andere Laufstrategien zeigen. Auch Kinder trauen sich dann häufiger schon mal, auch die, die barfuß laufen, mit der Ferse aufzusetzen. Auch im Erwachsenenalter, die landen dann auch irgendwann mit dem Vorfuß zuerst. Aber gerade bei Kindern haben wir gesehen, dass die sich eher trauen, auch auf der Ferse aufzusetzen. Und wir haben dann überlegt, wir haben ja biomechanisch beobachtet, dass das Barfußlaufen schon einiges verändert in unserem Laufstil. Und wir haben uns gefragt, ist das denn relevant? Ja, es kann ja auch sein, dass wir einfach ein verändertes Laufbild zeigen, aber das ist ja völlig dann egal. Es ist halt ein Muster, das wir haben. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich Personen, die barfußlaufend aufwachsen. Ne? Und das ist halt in Deutschland schwer zu finden. Auch in den Umgebungsländern ist das ganz schwer zu finden. Das hat auch Versicherungsgründe, dass man das hier auch in der Schule gar nicht darf.
Ach was, ja, klar.
Und das auch in Kindergärten nicht. Und insofern sind wir dann in Länder gegangen, wo man das machen darf. Und das wäre jetzt Südafrika, in Indien, auch in den südamerikanischen Ländern wachsen auch gerade die ländlichen oder die Kinder in den ländlichen Gegenden eher barfußlaufend auf. Und dann sind wir nach Südafrika gegangen und haben gesagt, wir gehen auch eher in die Gebiete, wo man barfußlaufend zur Schule geht, auch im Alltag sich überwiegend barfuß bewegt, und haben diese Kinder dann untersucht, haben gesagt, wir gucken mal die Füße an. Sind die Füße denn gesünder? Haben sie vielleicht eine andere Struktur? Wir haben die Kinder dann auch Lauftests unterzogen, haben geguckt, wie landen sie mit den Füßen, und haben dann auch gesagt, wir gucken mal auf die Motorik. Gucken, springen die besser, balancieren die anders als die in Deutschland aufwachsenden Kinder. Und so haben wir am Ende 1000 Kinder auch untersucht.
Wahnsinn.
Und haben dann festgestellt, ja, barfuß aufzuwachsen scheint gewisse Vorteile mitzubringen. Und das sowohl von 6 bis 18 Jahre. Und die größten Vorteile haben wir tatsächlich in der jüngsten Gruppe gefunden. Und das war einmal hinsichtlich der Fußgesundheit, das heißt, sie hatten weniger flache Füße. Ich will nicht direkt von Flachfüßen sprechen, ne? Aber die Fußgewölbestruktur war etwas höher bei den barfuß aufwachsenden Kindern. Das ist auch typisch. Und die Füße waren breiter, ja? Das heißt, sie hatten auch ein bisschen mehr Möglichkeit, sich zu entfalten. Und insofern war das auch für die Fußgesundheit erstmal ein schönes Ergebnis, dass barfuß aufwachsen scheinbar was bringt. Und bei der Motorik haben wir dann auch gewisse Vorteile beobachtet. Gerade beim Balancieren haben wir gesehen, und bei den Sprungtests, dass die barfuß aufwachsenden Kinder hier besser abgeschnitten haben.
Ah, die können sich besser im Gleichgewicht dann halten.
Offensichtlich, ja. Und dann haben wir gesagt, also es gibt scheinbar Vorteile hinsichtlich von multipler Faktoren für das Barfußaufwachsen, und das könnte schon dafür sprechen, dass wir die Kinder öfter mal hier auch barfuß laufen lassen. Ja, in welchem Rahmen auch immer, ist natürlich auch eine Schutzfunktion, dass die Schuhe dann mitbringen müssen oder die Schuhe mitbringen müssen, aber ansonsten hat das schon Vorteile.
Das heißt, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, wir sind viel barfuß gelaufen. Ich versuche es jetzt hier auch in der Stadt immer wieder mal, wenn ich einen schönen Rasen sehe oder auch Steinchen, weil ich merke, ich bin so sensibel geworden. Das kennt man vielleicht vom Strandlauf, dass man auf einmal denkt, oh, es tut alles weh. Ja. Ich habe da gar keine Hornhaut oder bin nicht abgehärtet. Aber bringt das jetzt noch was in meinem Alter, Mitte 50, wenn ich versuche, möglichst viel barfuß zu laufen?
Aber ja, genau, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist natürlich auch das Haptische, ne? Das taktile Gefühl, was wir über die Haut erfahren. Und natürlich, wenn wir uns näher an der Natur bewegen und eine höhere Sensibilität aufbauen, dann ist es auch ein schönes Gefühl für die Füße. Ja, das einfach mal den Rasen wieder zu spüren oder den Sand oder auch die kleinen Steine, die da sind, und zu merken, was passiert denn in dem Fuß. Das ist auch für eigene Wohlbefinden, was ganz schön ist.
Das stimmt.
Grundsätzlich Ja, es bringt tatsächlich was. Also man kann versuchen, auch das Fußgewölbe oder die kleinen Fußmuskeln, die wir haben, zu trainieren. Man muss allerdings auch im höheren Alter aufpassen. Also wir sind schon so gewöhnt an das Schuhlaufen, dass unsere gesamte Sehnenmuskelstruktur daran gewöhnt ist. Und wir empfehlen daher auch einen gradialen Übergang zum Barfußlaufen. Also nicht zu viel, sondern das dann auch von der Zeit, täglichen Zeit zu erhöhen und langsam die Füße daran zu gewöhnen. Das betrifft aber auch die Hautstrukturen, die Hornhaut, die entwickelt werden muss. Und dann sagen wir auch Vorsicht, wenn Erkrankungen vorliegen. Also ein diabetischer Fuß muss mehr aufpassen als ein gesunder Fuß. Und da würden wir das nicht einfach so empfehlen.
Sind denn diese Barfußschuhe, die man jetzt immer öfter sieht, sind die eine gute Alternative? Würden Sie das unterstützen?
Ja, sind sie auch. Also Barfußschuhe zeichnen sich aus in erster Linie dadurch, dass sie keine Dämpfung haben. Mhm. Und das Zweite ist, sie haben keinen Abfall innerhalb des Fußes, sondern sie sind wirklich geradlinig und sie sind sehr leicht. Wenn Sie diese drei Eigenschaften erfüllen, dann stimmt die Definition auch für Barfußschuhe. Okay. Es gibt sehr viele Hersteller. Es gibt kommerziell, weiß man vielleicht gar nicht, was ist denn jetzt geeignet und was nicht. Grundsätzlich haben wir auch mit verschiedenen Herstellern schon zusammengearbeitet und die waren alle gut, also solange sie diese Eigenschaften erfüllen. Mhm. Und tatsächlich, wenn man jetzt eine biomechanische Analyse durchführt, was wir auch gemacht haben, wir haben das bei Kindern gemacht, wir haben das bei Erwachsenen und sogar bei Senioren gemacht, wir finden einen Übergang zum barfußähnlichen Laufen, aber nicht komplett. Also das Barfußlaufen kann nicht komplett ersetzt werden, aber wir nähern uns dem schon an durch die Nutzung von minimalistischen Schuhen, so nennen wir das dann, oder Barfußlaufschuhe, das kann hier schon helfen. Wo man vorsichtig sein muss, auch bei Barfußlaufschuhen, ist, wenn es dann für sportliche Bewegung genutzt wird. Das haben wir dann auch überprüft. Wie reagieren die denn, wenn wir gerade Seitausfallschritte haben, schnelle Richtungswechsel oder irgendwas, wo wir Tennis spielen zum Beispiel, wäre so eine klassische Sportart. Ja, wir müssen schnell von einer Seite zur anderen wechseln oder im Fußball oder irgendwo. Dann tendieren wir schon eher dazu, auch mal wegzurutschen. Das liegt auch an dem Grip innerhalb der Schuhe. Vielleicht kann man auch Barfußschuhe dann noch weiterentwickeln. Aber grundsätzlich, sie liefern keine hohe Stabilität, gerade am Anfang, aber sie nähern sich dem Barfußlaufen an.
Würden Sie es denn fürs Wandern und gerade auch das Weitwandern, würden Sie es da empfehlen?
Nicht unbedingt. Ehrlich gesagt habe ich es dafür auch noch nicht überprüft. Das wäre natürlich jetzt auch nochmal ein schöner Forschungsansatz, einfach mal loszugehen und Barfußschuhe zu tragen. Aber wenn man sich Wanderschuhe anschaut, auch im Laden, das sind eher die stabilen Schuhe. Das hat einmal was mit Geröll zu tun, dass natürlich der Fuß geschützt wird von außen. Andererseits bieten sie auch eine gewisse Stabilität, auch um das Sprunggelenk drumherum. Die sind ein bisschen höher konzipiert. Und deswegen kann ich jetzt nicht ohne weiteres sagen, nehmen Sie die Barfußschuhe zum Wandern, gerade wenn es unwegsames Gelände ist. Aber ansonsten kann man das schon ausprobieren. Aber auch beim Barfußlaufen, beim minimalistischen Schuhlaufen, empfehlen wir einen Übergang, einen graduellen Übergang, dass man sich immer mehr an die Schuhe gewöhnt.
Das heißt in Konsequenz, wenn ich jetzt keine, ich sag mal, Diagnose habe mit einer Fehlstellung oder Bildung, sondern ich sag mal normal gesunde Füße, würden die mich besser ins Alter tragen, wenn ich möglichst viel Barfuß und die Barfußschuhe nutzen würde?
Oh, besser ins Alter, das ist jetzt eine sehr absolute Aussage. Das kann ich nicht sagen. Also sie sind auf jeden Fall nicht gefährlich. Ja, also sie nehmen ein bisschen Stabilität weg. Ja, wir schaffen ja mit jedem Schuh, der fest ansitzt, auch ein gewisses Korsett. Ja, und jedes Korsett hilft dem Muskel nicht zu arbeiten. Und wenn der Muskel nicht arbeitet, kann er sich nicht entwickeln. Insofern helfen die Barfußschuhe oder das Barfußlaufen auch, die Fußmuskeln zu entwickeln oder dass Fußmuskeln stärker werden und mehr tragen können. Also insofern ja, solange man nicht darauf angewiesen ist, eine hohe Stabilität zu haben. Ja, wenn man dann eher doch Treppen gehen muss, die instabiler sind und so weiter, dann lieber das gewohnte Schuh.
Dann lieber das. So, wir gehen ja normalerweise genau nicht barfuß, sondern mit einem Schuhwerk. Und in den letzten Jahren konnte man ja sehen, auch die eleganten Damen gehen immer mehr weg von den High Heels und den engen Schuhen hin zu Sneakers, die man inzwischen überall tragen darf, in der Oper, bei Hochzeiten, bei Festlichkeiten, wie auch immer. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Entwicklung?
Also von der Fußgesundheit auf jeden Fall, ne? Also den Fuß in einen High Heel zu packen, der auch noch vorne eng zugespitzt zuläuft, das ist nicht gesund für die Füße. Ja, das ist auch nicht so, wie die Füße gedacht sind. Sieht halt gut aus. Mache ich auch selbst. Das zu gewisse Events trägt man die gerne. Aber das kennt man gerade aus den 80ern, 1980er Jahren, dass viele dann nur High Heels getragen haben. Da gab es sogar Hausschuhe mit High Heels oder mit erhöhtem Absatz. Und dann hat man schon mal auch beobachtet, dass die Damen in dem Fall ja auch verkürzte Achillessehnen hatten. Ne? Wenn man die dann wirklich in flache Schuhe gepackt hat, dann konnten die gar nicht laufen.
Die kann mal laufen.
Sich angepasst hat. Also insofern, ja, kann ich auf jeden Fall unterstützen, eher mit mehr Freiraum die Füße sich bewegen zu lassen. Und das ist außer Frage.
Ist ja auch wirklich so, man merkt es ja selbst, wenn man lange keine Absätze mehr anhatte, kann man eigentlich fast nicht mehr drin laufen oder zumindest nicht mehr so lange, wie man es vielleicht auch schon gewohnt war. Ist das so, man bleibt dann automatisch eher bei den flachen Sachen wieder hängen?
Absolut, genau. Aber ich kann auch gerne meine Schwiegermama zitieren, die gerne High Heels, die sagt, man muss in jedem Schuh Auto fahren können. Ja, und die fährt dann auch damit Auto. Also das ist die alte Generation, die kriegt das gut hin. Ja.
Die konnte auch Schmerz noch besser ertragen, glaube ich, mit Disziplin. Was halten Sie denn davon? Ich merke an meinem eigenen Fuß, immer mag das nicht und zu lange die ganz flachen, also ich sage jetzt mal die Birkenstocks dieser Welt, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen, aber da habe ich schon manchmal das Gefühl gehabt, manchmal sind die auch zu flach. Kann das auch, lässt sich das nachweisen, dass eigentlich zu flach auch nicht so gut ist?
Eigentlich nicht. Aber ich glaube, das ist ein subjektives Gefühl. Und wenn man subjektiv das Gefühl hat, mir sind die Schuhe zu flach oder mir sind die Schuhe unangenehm, dann sollte man die Schuhe wechseln. Ja, und jeder Fuß ist anders aufgestellt und jeder muss für sich den Schuh finden, der am besten zum Fuß passt.
Das heißt, auch wenn man jetzt jemand ist, der eigentlich immer dickere Sohlen nimmt, heutzutage sind die ja inzwischen, Plateau-Sneakers, nenne ich sie immer, außer dass man vielleicht eher umknicken kann, weil man einfach dann höher ist, aber die verstärkte Pufferung, mit der man durchs Leben läuft, ist das etwas, was meine Gelenke und Sehnen und Muskeln eher schont? Tue ich mir da was Gutes oder ist das auch ein rein subjektives Thema?
Also es ist schon ein subjektives Thema. Es gibt in biomechanischer Hinsicht natürlich schon immer das Bedürfnis, die Dämpfung möglichst gering zu halten. Und ja, sie dämpfen. Ja, also sie können Vertikalkräfte abfangen, aber wir haben auch festgestellt, wenn man zu Barfußschuhen tendiert, die gar keine Dämpfung haben, dann hat man eine automatische Antwort auch der Muskulatur, dass man schon versucht, das durch muskuläre Anspannung mit abzufangen. Und tatsächlich beim schnelleren Laufen haben wir beobachtet, wenn man barfuß läuft, produzieren wir weniger hohe Vertikalkräfte, einfach durch eben unser vorsichtiges Laufen. Also ich vergleiche das immer auch mit dem vorsichtigen Laufen, wenn man jetzt in einer Altbauwohnung wohnt und weiß, dass die Nachbarn unten drunter sehr geräuschsensibel sind, dann sagt man immer, lauf mal leise. Und wenn jemand barfuß läuft und dann sagt, lauf leise, dann gehen die Personen in der Regel auf Zehenspitzen. Das ist dann dieses Vorsichtige. Und deswegen tendieren wir auch beim vorsichtigen Laufen, beim Barfußlaufen, mehr auf dem Vorfuß zu landen, weil das eben diese Vertikalkräfte reduziert und das Aufprallen, und damit auch die Geräusche. Und insofern die Dämpfung, die kann einiges abfangen. Man hat immer versucht, auf die Dämpfungseigenschaften oder Nicht-Dämpfungseigenschaften Verletzungen zurückzuführen. Das ist nicht der Fall. Und jeder muss für sich das Modell finden.
Selbst entscheiden.
Ja, ich empfehle die auch mal zu wechseln.
Und zu wechseln, das wäre
schon. Gerne mal mit Dämpfung, ohne Dämpfung, einfach sich auszuprobieren und auch mal den Fuß gar nicht so sehr zu gewöhnen an eine bestimmte Stellung oder Haltung oder Schuh in dem Fall.
Wo Sie schon angesprochen haben, die Pushen zu Hause. Jetzt nicht gerade mit Absätzen, wie es die Mode auch schon gibt. Würden Sie da eher zu Hause barfuß laufen oder mit Socken, wenn es doch zu kalt wird, empfehlen? Oder sind die Hausschuhe an sich die bessere Alternative?
Also ich würde immer zu Socken tendieren, die ein bisschen mehr Freiraum geben. Aber ich kann es auch verstehen, wenn es einfach zu kalt ist, dass die Schuhe dann schon sehr angenehm sind und ein bisschen Wärme bieten. Und es ist ja auch wichtig, den Fuß warm zu halten. Also Füße sind ja generell das, was am schnellsten kalt wird. Man sagt immer, ich habe kalte Füße von der Durchblutung. Und dann muss man einfach komfortabel auf die Hausschuhe zurückgreifen. Aber grundsätzlich für die Füße selber würde ich dann empfehlen, auch mal barfuß zu laufen, wenn es sicher ist und nicht im Grundstück.
Wenn man jetzt also in der Situation ist, dass man seine Füße doch mal mehr angestrengt hat als über das normale Maß hinaus, muss ja nicht gleich das Weitwandern sein. Ja. Dieses Dehnen, Federn oder vielleicht auch leicht springen, sind das schon so Übungen, die man sich ja so ein bisschen anerziehen kann oder in die Routine übergehen lassen kann, um den Füßen bewusst mal was Gutes zu tun oder so Faszienrollen zum Beispiel?
Ja, also das kann man alles machen. Man kann auch mal auf der Treppe einfach versuchen, wir nennen das exzentrisches Training, oder auf der Leiter, dass man die Ferse ein bisschen weiter runter bewegt als der Vorfuß. Das dehnt die Achillessehne, ist grundsätzlich auch gerade bei Achillessehnenbeschwerden ist eine sehr effektive Methode, um sie rauszuarbeiten, die Schmerzen auch. Also das ist auch evidenzbasiert inzwischen. Und grundsätzlich, der Fuß tut gerne mal weh, gerade wenn man jetzt Marathonläufer, ne? Marathonläufer ist eigentlich auch nichts Gesundes für die Füße. Die Zehennägel fallen auch gerne mal ab danach, sie kriegen Risse, es kommt zu Blutungen. Das ist eigentlich ein typisches Zeichen für einen Marathon. Das ist nicht ungewöhnlich, dass der Fuß, gerade je älter man ist, desto mehr merkt man das auch, dass der Fuß dann auch mal wehtut nach einem längeren Laufen, dass man dann auch schwerer in Schwung kommt und so weiter. Das ist alles nichts Ungewöhnliches. Und insofern, ja, so leichte Bewegungen helfen, Stretching, alles, Faszienrolle ist auch etwas. Es gibt keine echte Evidenzbasierung für die Faszienrolle hinsichtlich der Prävention von Schmerzen oder irgendwas. Aber die Faszienrolle hat auch keine negativen Effekte. Ja? Und wem das hilft, der kann das auch gerne nutzen.
Wer in Asien unterwegs ist, der lernt es lieben, nämlich die Fußmassagen, die dort angeboten werden, gerade auch nach dem Essen. Mit und ohne Happy End. Sind Fußmassagen, wenn sie einem angenehm sind, was Gutes? Und wenn sie einem eher unangenehm sind, sollte man es eher lassen? Wie würden Sie das beurteilen?
Genauso, wie Sie es gesagt haben. Also wenn man die als angenehm empfindet, finde ich das eine sehr schöne Wellness-Sache, die nutzbar ist, auch für die Fußdurchblutung. Echte positive Effekte wüsste ich jetzt nicht, außer dass man die anekdotisch oder subjektiv berichtet. Mir geht's gut. Aber dass man das jetzt über die gesamte Population brechen kann, das ist halt nicht so. Aber wem das gut tut, auf jeden Fall. Und es gibt aber auch fußsensible Personen, die mögen das gar nicht. Also mögen keine, nicht angefasst werden an den Füßen. Und das ist dann genauso okay. Aber alles, was die Durchblutung anregt und natürlich auch ein bisschen Entspannung, wir verspannen ja auch in den Fußmuskeln, auch das kann passieren. Auch Krämpfe merkt man ja häufig auch in den Füßen können passieren. Das ist interessanterweise es ist mehr im amerikanischen Raum verbreitet. Gurkenwasser ist tatsächlich krampfpräventiv. Das nutzt man gerne so auch im Krafttraining, aber wer es trinken
aber
möchte.
Aber jetzt trinken oder die Füße in das
Gurken? Ja, genau, die aus den eingelegten Gurken. Wegen der Elektrolyte. Aber das ist tatsächlich auch evidenzbasiert. Hilfe hat tatsächlich einen präventiven Effekt bei Muskelkrämpfen. Aber würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Okay. Das ist nur als Nebeninformation. Aber wir waren bei den Massagen oder auch Bädern, alles.
Ja, das heißt wirklich, also kurz zusammengefasst sagen Sie, alles, was einem subjektiv persönlich gut tut, sowohl von Schuhwerk als auch Höhe, als auch, sage ich mal, Wellnessmaßnahmen oder Übungen, die man macht, einfach machen,
Ja.
wenn es einem subjektiv gut dabei geht.
Ich finde es sogar gut. Ich habe ja gesagt, die Füße sind immer das, was am weitesten von unserem Sichtfeld entfernt ist. Deswegen vernachlässigen wir es auch gerne. Und das zeigt uns dann immer wieder auch, dass die Füße ein wichtiges Körperteil sind, das wir auch fühlen können. Und manchmal verliert man das Gefühl für die Füße.
Das
Ja, und
stimmt.
gerade im höheren Alter, dass man dann versucht, das in ein festes Schuhkorsett zu packen und dann hat man das Gefühl, ich spüre sie gar nicht mehr, die Füße, oder man dann steigt auch das Instabilitätsgefühl, und allein die Durchblutung anzuregen in den Füßen und das Bewusstmachen für die Füße zeigt uns, dass es dann doch ein wichtiges Organ ist, das wir auch bewegen können und spüren können.
Das war fast schon ein schönes Schlusswort von Ihnen. Das ist ja
Ja.
meine allerletzte Frage. Meine 100-Plus-Frage an die Expertinnen ist immer, wenn Sie uns eine Maßnahme mit nur auf den Weg geben dürften, wie wir besser mit mehr Lebensqualität, in dem Fall vielleicht auch von den Füßen, älter werden. Was wäre diese eine Maßnahme von Ihnen?
Die eine Maßnahme, also klar, von meiner Perspektive, beruflichen Perspektive, muss ich sagen, immer bewegen. Und nicht bewegen ist keine Option. Und ich sage auch immer, Bewegung ist Körperhygiene. Es ist kein Wellness- oder kein Spaßbereich, sondern wir müssen uns immer bewegen. Und wenn es mal keinen Spaß macht, müssen wir uns manchmal auch zwingen, uns zu bewegen. Ich sage ja auch, Zähneputzen ist ja auch nicht, macht nicht immer Spaß, aber es ist absolut notwendig für unsere Körperhygiene. Und so muss man Bewegung auch betrachten.
Also es muss gar nicht immer unbedingt Sport sein, sondern Bewegung an sich einfach.
Genau. Der
Nicht zu
Sport ist
sitzen.
ja eher auch im Wettkampfbereich. Und klar, er hat die Bewegung als Grundstruktur, aber es gibt ja auch Sport ohne Bewegung durchaus. Und Bewegung ist halt alles, was den Körper und Energieverbrauch hoch, also in Bewegung hält oder hochschraubt in dem Fall.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für
Gerne.
Ihre tollen, ja, nicht nur Tipps und konkreten Empfehlungen, sondern letztendlich auch das Gute zu sagen, Leute, macht und diese Achtsamkeit auf den Fuß oder bewusst mal auch an die Füße zu denken, das ist wahrscheinlich schon der größte Hinweis, dass man sagt, man kommt automatisch in Bewegung.
Ja.
Hoffentlich. Sehr schön. Herzlichen Dank, ganz herzliche Grüße in
Gerne.
den Norden und ja, noch eine gute, bewegte Zeit. Jeder muss für sich den Schuh finden, der zu seinem Fuß passt. Vor 20 Jahren dachte ich noch, das ist er. Hat auch super geklappt. Ich bin mit diesem Absatz wirklich morgens durch die Flure gejoggt und hatte überhaupt kein Problem. Heute kann ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Letztes Jahr habe ich mir den Schuh gekauft und ihr seht, ich wollte wieder mal ein bisschen höher werden, weil man fühlt sich ja gleich so ein bisschen. Ja, ein bisschen graziler, ein bisschen schlanker und dachte, naja, der hat gar keinen so einen hohen Absatz für den Fuß, aber faktisch natürlich schon. Aber ihr seht, der sieht noch wie neu aus, ist er auch, weil ich ziehe ihn nicht an. Ich möchte einfach nicht mehr mit diesen Schuhen, auf denen ich mich nicht sicher fühle oder in denen ich mich nicht sicher fühle, einfach nicht mehr meinen Alltag verbringen. Und so geht es wahrscheinlich vielen von euch. Die Frauen können es wahrscheinlich viel besser nachvollziehen als die Männer. Aber wenn wir dem nachfolgen wollen, dass wir uns mehr bewegen und eben weniger sitzen und dieser 100-Plus-Expertentipp von Frau Professor Zich, Hauptsache, sich in Bewegung zu bringen. Und wenn es auch manchmal, ja, keinen Spaß macht, so wie vielleicht manchmal das Zähneputzen, ich fand das ein sehr guter Vergleich. Aber es ist eben das, was die Füße gesund hält. Und wenn ihr euch erinnert, in Folge 9, der Demenzforscher, der hat uns ans Herz gelegt, 4 Stunden in der Woche zu laufen, weil das die einzige evidenzbasierte Maßnahme ist, die nachweislich uns vor Demenz schützt. Ist doch der Hammer, oder? Dass sowohl Füße unten als auch das oberste Teil unseres Körpers, nämlich der Kopf, am besten im Laufen bleibt. Und das dazwischen sowieso mit unserem Rücken, mit unserer Verdauung. Wir haben das Thema so oft, so dass ich dachte, ja, ich muss wirklich mal nachfragen mit diesen Schuhen, wie geht man damit um und was sind wirklich die besten Höhen, gerade auch für uns Frauen. Und irgendwie ist es ja beruhigend, dass die Nachricht ist von Frau Professor Zech, der Fußexpertin, naja, zieh das an, worin du dich wohlfühlst und am besten immer wieder mal wechseln. Und das bedeutet bei mir, ich wechsle immer wieder mal, aber das sind halt Sneakers, das sind alle möglichen flachen Varianten von Schuhen, aber in solche Schuhe irgendwie, ja. Ich traue mich, sie immer noch nicht wegzugeben, aber ja, vielleicht ist es jetzt demnächst irgendwann mal doch soweit. Das mit dem Barfußlaufen, das fand ich jetzt aber echt spannend. Wer mir von euch auf den sozialen Kanälen folgt, der weiß ja schon, dass egal, ob ich in der Stadt unterwegs bin oder in der Natur, ich sehr gerne immer wieder mal meine Schuhe ausziehe und entweder auf einer schönen Oberfläche laufe, Rasen oder Waldboden, aber vor allem auch gern, wenn ein Geplätscher in der Nähe ist, die Erfrischung im kalten Wasser so richtig schön finde. Das ist aber ja ein subjektives Wohlempfinden, was ich dabei gespürt habe. Und jetzt freut es mich umso mehr zu erfahren, dass das auch wirklich nachweislich der Fußgesundheit gut tut. Das Barfußlaufen, auch das auf dem unterschiedlichen Oberflächen laufen, weil da einfach die Sensoren auch an der Fußsohle nochmal so ein bisschen ja aktiviert werden. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich empfinde manchmal beim Barfußlaufen, wenn ich so auch über spitze Steine gehe, manchmal ist es ja nicht so angenehm, aber danach merke ich, oh, es kribbelt noch so im ganzen Körper und irgendwie landet sogar bis da oben. Ob ich allerdings als Kind schon so viel barfuß gelaufen bin, obwohl ich ja auf dem Land aufgewachsen bin, kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so nachvollziehen. Im Nachhinein, nach dem heutigen Gespräch mit Frau Professor Zech, hoffe ich natürlich irgendwie, dass dem so war. Aber ja, ich habe mir vorgenommen, jetzt nochmal mehr. Ich versuche es einfach so ein bisschen nachzuholen, weil es mir eh schon gut tut. Und jetzt, wo ich weiß, dass es auch die Fußgesundheit, also die Muskeln trainiert, was ja wichtig ist, dass wir auch einen sicheren Stand haben, dass wir in Balance bleiben, dass wir wirklich auch ja bergauf gehen können, im Geröll wieder runter. Das hat alles damit zu tun, dass unsere Füße richtig gut noch funktionieren und ja auf eine gewisse Weise auch so alert sind. Ne? Also ich meine, dass sie merken, ah ja, zack, jetzt wird's gerollig, jetzt muss die Wade anders ran und der Oberschenkel, ist ja der Hammer, was der Fuß da alles koordiniert. Das geht in dem Fall gar nicht übers Gehirn, sondern wirklich direkt über die Fußnerven. Was ich auch schon mache, ist, dass ich hier zu Hause, also jetzt wird es so langsam ein bisschen zu kalt, mit nackten Füßen barfuß zu laufen in der Wohnung, aber dann ziehe ich eben dicke Socken an. Und wenn es sein muss, ziehe ich auch zwei an. Und ich muss sagen, nicht nur, dass man sich die Hausschlappen spart, sondern ja, auch das tut schon gut. Auch wenn das natürlich ein fester Boden ist wie hier und jetzt nichts mit Naturböden zu tun hat, aber auch das gibt unseren Füßen ja schon eine ganz andere Herausforderung, als in solchen Schlappen drin zu sein, die oft auch noch so wackelig sind, wo man so schlurft. Und tja, die Nachbarn, ehrlich gesagt, glaube ich, freuen sich auch, wenn wir mehr auf Socken unterwegs sind. Das mit den Barfußschuhen, das sehe ich jetzt immer häufiger. Also ich war ja auch vergangene Woche in München unterwegs, da habe ich vergleichsweise sehr viele Menschen und ich muss sagen, vor allem glaube ich auch Männer in diesen Barfußschuhen gesehen. Also bislang muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass das für mich so in Frage kommt, aber wer weiß, vielleicht probiere ich das einfach auch nochmal aus. Also dann hat man natürlich mehr Gelegenheiten, barfuß zu laufen. Man muss ja jetzt nicht, wenn man im Geröll nach oben oder runter den Berg steigt, da kann man ja normale Wanderschuhe anziehen. Aber dieses Laufen, gerade wie es ich mache, eher auf Jakobswegen zu laufen, also das wäre mit den ja Barfußschuhen eigentlich gar nicht so das große Thema. Ich habe aber noch ein anderes schönes Thema. Und zwar neben dem Barfußlaufen, was tut uns denn eigentlich noch gut? Also das Fußwellness-Thema. Da wäre zum einen die Massage. Ich finde ja Massagen an allen Körperteilen wirklich eine Wohltat. Sie darf nicht so schmerzvoll sein. Also ihr wisst schon, wenn so in den Muskel reinmassiert wird, ich weiß schon, das hat die längste Nachwirkung, aber ich finde es echt, ja, bevor ich vor Schmerz schreie, sage ich lieber, ein bisschen weniger reicht auch schon. Ich finde also bei Massagen, dass sowohl der Soforteffekt da ist, dass ich mich einfach gut fühle und so richtig wohlig, als auch der Nacheffekt, also wenn du so willst, eher der Langzeiteffekt, dass nämlich durch die Durchblutung oder die Anregung der Durchblutung einfach so ein wohliges Gefühl beibehalten wird über Tage oft und sich auch natürlich leichte Muskelverspannungen, gerade am Nacken und an den Schultern, sehr gut damit auch lösen lässt. Und ja, die Fußmassage ist ja in Asien, wer so wie ich viel in Asien gereist ist, weiß ich nicht. Also ich habe da die Fußmassage lieben gelernt. Und als ich mit meinem Vater unterwegs war, ging es dem genauso. Und wir sind wirklich abends, ich schwör's euch, nach jedem leckeren Essen sind wir zur Fußmassage gegangen. Und selbst als ich mich mit meinen Geschäftsterminen getroffen habe und mein Vater auch dabei war, haben die das irgendwann spitz bekommen und haben uns immer nach dem Essen direkt zu einer Fußreflexzonenmassage eingeladen. Dort ist nämlich neben der Durchblutung und der Fußgesundheit ja das wesentliche Element nach dem Essen, die Verdauung auch anzuregen. Also hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gut. Hier hat man ja jetzt nicht jede Fußmassage um jede Ecke. Deswegen, auch bei mir hat das so ein bisschen nachgelassen. Aber jetzt, wo ich anfange, wieder drüber nachzudenken, werde ich versuchen, das mir wieder mal öfters zu gönnen. Das mit dem Gurkenwasser, weiß ich nicht, ob ihr euch das als Wellness Maßnahme für die Fußgesundheit auch sehen würdet. Auf jeden Fall, klar. Wenn jemand viel Krämpfe hat und Muskulaturspannungen, dann scheint ja dieser elektrolytische Effekt, der ja durch das Gurkenwasser dann auch in den Körper kommt, also getrunken wird, wahrscheinlich besser als jeder andere Elektrolyse-Drink, der auch noch viel Zucker hat. Also da glaube ich, da ist das Gurkenwasser nicht nur effektiver und billiger, sondern wahrscheinlich auch sehr, sehr viel gesünder, weil nicht ganz so viel Zucker drin ist. Wobei in den Gurken wird ja, glaube ich, auch Zucker reingemacht. Egal, aber es schmeckt nicht so süß. Vielleicht ist der Blutzuckerspiegel dann nicht ganz so im Ausschlag wie mit den klassischen Elektrolytgetränken. Was ich mir aber schon überlegt habe, ist eben, ob so ein Workout für die Füße nicht auch Sinn machen würde. Also, ich habe mich mal umgetan und geguckt, was gibt's denn an Übungen, die von Fußexperten empfohlen werden, die eben, ja, nicht was Akutes, also wenn schon was vorliegt, wie ein Fersensporn oder ein Hallux-C nutzt, sondern ja, einfach vorbeugt, dass man möglichst lange, möglichst muskulöse, gelenkige, flexible Füße hat. So. Und ich bin fündig geworden mit wirklich sehr, sehr schönen Übungen und habe mir gedacht, naja, also wie könnte man das eigentlich in Alltag einbinden? Also wenn ich morgens aufstehe und da kurz so an der Bettkante sitze, dachte ich, da lässt sich doch schon mal ein, zwei Fußübungen eigentlich einbinden. So. Und eine Fußübung, die sich auf jeden Fall von der Bettkante machen lässt oder abends von der Couch, geht genauso, ist dieses, und wir kommen jetzt auf meine Füße runter, ist das Fußkreiseln oder das Zehkreiseln. Also das soll so funktionieren, dass man wirklich den großen Zeh als Ausgangspunkt nimmt und dann versucht, um den großen Zeh herum als Fixpunkt möglichst große Kreise zu machen. Und das, ja, gibt Flexibilität in die Fuß- und in die Sprunggelenke und macht das Ganze ja wahrscheinlich ein bisschen trittfester für alle, wie ich, die das Gefühl haben, dass sie ganz einfach auch mal umknicken. Apropos hohe Schuhe, die ich euch gerade gezeigt habe. Und das macht man dann eben einfach mit beiden Beinen um den großen Zeh jeweils. Und das kann man wunderbar auch im Sitzen machen. Das muss man gar nicht wie jetzt im Stehen machen. Das wäre zum Beispiel eine Übung, die kann man doch super morgens direkt zum Tagesstart machen. Die tut nicht weh, die geht nicht lang, hat man mal eben so mitgemacht. Oder wenn man so ein bisschen faul schon sich auf die Couch schlacken will und bevor du nach hinten sinkst, bleib doch nochmal kurz vorne und mach diese Übung. Unterwegs zum Beispiel, wenn du irgendwo warten musst, also mir geht so öfters, dass ich denke, naja, nicht schon wieder daddeln in deinem Smartphone, sondern vielleicht einmal ein bisschen wahrnehmen, was um dich herum passiert, aber eben auch irgendwelche Übungen machen. So, und so eine Kniebeuge möchte ich ehrlich gesagt an der Bushaltestelle jetzt nicht unbedingt machen. Da müsste ich, glaube ich, einiges erklären meiner Umgebung. Aber diese, wie heißt sie, Fußschaukel. Da geht man hoch auf die Zehenspitzen und wieder zurück auf die Ferse und auf die Zehenspitze und auf die Ferse. Und ihr merkt schon, da muss man Gleichgewicht haben. Und ich kann mich jetzt hier, ihr merkt schon, an meinen Türrahmen festhalten. Aber umso wichtiger ist es, wenn ich jetzt merke, wie, ja, schwer ich mich eigentlich inzwischen im Gleichgewicht halten kann, ups, dass ich diese Übung mache. Also, das werde ich jetzt selbst mal öfters an der Bushaltestelle oder an der Bahn machen. Kann man natürlich auch zu Hause machen. Also ist, glaube ich, auch so ein schöner Break, wenn man zu Hause arbeitet und mal eine Runde dreht und sich bewegen will. Und dann kann man doch schön diese Fußschaukel machen. Ja, und die dritte Übung ist die Fußsohlenmassage. Also ihr seht, es schließt sich wieder der Kreis. Und dazu braucht ihr ein Accessoire. Entweder so eine Faszienrolle, die habe ich zufällig hier in meiner Schublade entdeckt. Also es ist ja schon seltsam, was man so im Leben so alles ansammelt. Ich habe aber gemerkt, dass ich sie leider gar nicht mehr für die Fußmassage nutzen kann, weil mein Hundefreund Balu hat die Rolle als sein Lieblingsspielzeug entdeckt. Und seitdem ist die ja so ein bisschen knautschig. Also ich brauche was Rundes, da geht aber auch eine Flasche, eine Bierflasche, eine Wasserflasche, was auch immer. Die Bierflasche hat jetzt den Vorteil, dass sie kühl aus dem Kühlschrank kommt. Und die lege ich auf den Boden. Und dann geht ihr mit einem Bein drauf, mit einem Fuß. Und rollt die genau von der Ferse bis zu den Zehen. Und man kann jetzt entweder ein bisschen Druck ausüben oder es ganz leicht machen, wie es angenehm ist. Und das machen wir natürlich mit beiden Beinen beziehungsweise beiden Füßen. Also auch das ist eine Übung, die sich vielleicht gerade für abends anbietet, bevor du eben die Bierflasche aufmachst oder deine Limoflasche, dann doch erstmal eine kleine Fußsohlenmassage. Also, morgens beim Aufstehen den Fußkreisel. Tagsüber bei der Bushaltestelle die Schaukel. Aber immer schön gucken, dass du dich irgendwo noch dann festhalten kannst oder du bist viel mehr in Balance als ich. Und abends auf der Couch, bevor man nach hinten geht und das Bier aufmacht mit der Bierflasche, noch so eine kleine Fußsohlenmassage. So einfach ist es eigentlich, Fußgesundheit in seinen Tagesablauf so ein bisschen einzupflegen. Und vielleicht macht man es nicht jeden Tag, aber so wie das Zähneputzen, hier und da immer wieder mal dran denken, an seine, ja, treuen Lebensbegleiter, die uns durchs Leben tragen, nämlich unsere Füße. Und tja, ich bin auf jeden Fall erfüllt von diesen ganzen tollen Eindrücken und Empfehlungen, die ich von Frau Professor Zech jetzt mitgenommen habe. Barfußlaufen mache ich jetzt mehr. Das mit den Barfußschuhen werde ich mir nochmal überlegen. Es ist das natürliche Laufen, wie wir es als Kinder eigentlich schon gelernt haben, ohne Schuhwerk. Aber beim Schuhwerk war die klare Ansage, alles, was für die eigenen Füße bequem ist, ist erlaubt. Immer wieder mal wechseln tut auch gut. Und so eine kleine Wellness-Einlage für die Füße, ganz explizit. Und auch Workout, Fußübungen, ihr seht schon, ich gehe schon die ganze Zeit in die Fußschaukel. Das ist auf jeden Fall etwas, was uns besser durchs Leben tragen hilft. Ich fand ein sehr erleuchtendes Thema heute. Und das nächste Mal gibt es natürlich das nächste spannende Thema für 100+ mit einem, ja, nächsten Experten oder Expertin, die uns evidenzbasiert, das wisst ihr, ist mir wichtig, also auf Fakten beruhend und nicht nur auf Meinungen, hoffentlich gute, alltagstaugliche Dinge wieder mit auf den Weg gibt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne, bewegte und vielleicht sehr fußorientierte neue Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal, eure Nicola.